die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Auf einem Spielplatz ist ein kleiner Junge gestolpert und hat sich das Knie aufgeschlagen. Er weint bitterlich, aber die Mutter versorgt die Wunde und versucht, ihn zu trösten. Der liebe Gott sieht dich und macht alles okay. Fragen Sie der Junge die Mutter an, muss ich rauf oder kommt er runter? Ich lese als Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 22 bis 25. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte zu ihnen: Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Und als sie segelten, schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein Wirbelsturm los, sodass sich das Boot mit Wasser füllte und sie in großer Gefahr waren. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Jesus stand auf, wies den Wind und die Wellen in die Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo ist euer Vertrauen? Fragte Jesus seine Jünger. Sie aber sagten voll Furcht und Staunen zueinander: Wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser, und sie gehorchen ihm. Was haben dieser Erfahrungsbericht und die Geschichte von dem kleinen Jungen miteinander zu tun? Ganz einfach. Auch ich bin der kleine Junge und bin schon zweimal gestolpert und habe mir dann als jemand, der lange mit Jesus unterwegs ist, die Frage gestellt: Muss ich rauf, damit er mir hilft? Oder kommt er runter? Also was muss ich tun? Oder wie und wann hilft er mir? Zweimal gestolpert. Das heißt, einen ersten Unfall hatte ich im Oktober letzten Jahres, als mich ein Autofahrer vom Fahrrad geholt hat. Klassische Rechtsabbiegersituation. Und dann hat es mich kurz vor Weihnachten wieder erwischt. Die Folge: Weihnachten im Krankenhaus, dann 2 Monate Pflegefall, danach eine Anschlussheilbehandlung in Gunzenhausen im wunderschönen Frankenland. Denn dort gibt es eine orthopädische Fachklinik, deren Ärzte Christen sind. Und so stand auf meinem Therapieplan tatsächlich für jeden Tag um 9 Uhr eine Andacht. Natürlich freiwillig. Aber am ersten Tag der Reha hielt der Chefarzt die Andacht genau über diesen Text von der Sturmstillung auf dem See. Volltreffer, dachte ich. Ich hatte den Eindruck, er spricht nur zu mir. Es war mein Thema, und zwar das Thema letztlich auch dieser Predigt: Wie komme ich durch die Krise? Da ist mir jetzt eine Vorbemerkung ganz wichtig. Ich spreche von meiner Krise und meinen Erfahrungen. Ich denke, die meisten hier von uns haben auch schon diese oder jene Krise durchgemacht und einige sicherlich viel schwerer als ich oder sind sogar noch drin. Und so ist die Auslegung dieses Textes, dieses biblischen Textes, heute ein Versuch, eben einen Impuls zu dieser Frage zu geben. Muss ich rauf oder kommt er runter? Er muss, dieser Impuls meine ich, nicht unbedingt eine Hilfe sein, aber es kann ja sein. Aber es bleibt bei meinen persönlichen Erfahrungen und vielleicht auch eine sehr persönliche Predigt, wie ich sie noch nie gehalten habe. Also los, mitten im Alltag. Dieser biblische Erfahrungsgericht war also vom ersten Tag an, vom ersten Satz an meine Geschichte. Die Begleiter Jesu segeln auf dem See mit dem See Genezareth in Israel von einem Ufer zum anderen. Wie oft haben sie das schon getan, als Fischer, als Vollprofis, und ahnen nichts. Der See wird ja auch Galiläisches Meer genannt und liegt im oberen Jordangraben. Er ist 212 Meter unter dem Meeresspiegel, dem Meeresniveau, und der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde. Und so entsteht von den Höhen des Golan entstehen Fallwinde, die völlig überraschend einen Wirbelsturm auslösen. Mitten im Alltag wird aus der unbekümmerten Bootsfahrt eine existenzielle Krise. Keiner, wirklich keiner hat damit gerechnet. Ich auch nicht. Denn so geschieht es wohl öfter. Der erste Unfall, wenn eben ein Autofahrer meine Vorfahrt nicht achtet, und anstatt weiterzufahren, dann wäre ich ja noch vorbeigekommen, mittendrin anhält und ich keine Chance mehr habe. Und dann kurzfristig danach nochmal heftiger. Ich habe nicht damit gerechnet. Wer tut das schon? Oder rechnet ihr Tag für Tag damit? Heute? Es geschieht so, es passiert. Was dann? Die Jünger sind im Boot und kämpfen gegen die Wellen. Das ist ihre Berufserfahrung. So sind sie es gewohnt, so haben sie es gelernt. Sie versuchen, das Wasser aus dem Boot rauszukriegen, vielleicht die Segel reinzuholen, irgendwie mit der Krise zurechtzukommen. Aber dieses Mal kommen sie an ihre Grenzen, sodass sie von großer Angst gepackt werden. Wie werden wir das überleben? Wahrscheinlich nicht. Sie können sich nicht mehr selber helfen. Gibt es Hilfe? Wo? Ich frage, machen wir es anders, wenn uns eine Krise trifft? Mitten im Alltag? Heute womöglich? Unvorbereitet. Auch wir haben eingeübte Muster, Verhaltensmuster. Und die müssen ja nicht falsch sein. Man ruft jemand an, man betet als Christ, man hofft, dass der Rettungswagen möglichst schnell kommt, man hofft, dass der richtige Arzt einen empfängt, die Klinik gut ist. Oder man versucht es eben erstmal alleine zurechtzukommen. Und am Anfang klappt das ja vielleicht auch noch. Aber irgendwann, so ist das dann, dreht man sich um sich selbst, notgedrungen, und weiß nicht, ob man mit der Krise zurechtkommt oder doch. Mal konkret. Der Notarzt bringt mich ins Krankenhaus in Helios und ich würde gerne auch was Positives über diese Klinik sagen, ganz bewusst. Am nächsten Tag, weil erst das Blutgerinnungsmittel abgebaut werden musste, oder Antimittel, OP, Weihnachtsfeiertage im Krankenhaus, zum ersten Mal in meinem Leben, Früher habe ich dienstlich Besuche da gemacht am Heiligabend, aber da geblieben bin ich nie. Jedenfalls nicht freiwillig. Und diesmal das erste Mal. Und Gott sei Dank, trotz Corona, konnte meine Frau mich stundenweise an den Feiertagen besuchen. Und was habe ich noch gemacht? Handy. Und das Notwendigste vom Krankenbett aus organisiert. Pflegebett musste her. Toilettenstuhl musste her. Rollstuhl musste her. Gehbock musste her. Gehhilfen. Man kann das ja anders betonen. Ne? Gehilfen oder Gehhilfen. Alles musste bestellt werden. Und bitte zwischen Weihnachten und Neujahr. Dabei bin ich ganz schnell und deutlich an meine Grenzen gekommen. Ich bin sonst derjenige, der bei uns organisiert. An unbekannte Grenzen, neue, auch sehr schmerzhafte. Wenn du plötzlich bei jeder Kleinigkeit um Hilfe bitten musst, man hat dir das Tablett gebracht mit dem Essen und die Gabel fällt runter und dann ist keiner mehr da. Oder die Tasse kippt um. Ich will das nicht weiter ausmalen. Und der immer sportlich war oder sich für sportlich gehalten hat, also ich, sitzt plötzlich im Rollstuhl. Gut, wenn wir dann Hilfen haben. Und zu mir kam dann mehrere Wochen lang jeden Tag ein aktiver Engel. So hieß der Pflegedienst. Aktive Engel. 100 Meter von uns gegenüber und sie kamen tatsächlich von einem Tag auf den anderen. Da fangen schon die Wunder an. Aber mein Stichwort hier war ja an der Grenze angekommen. Sehr persönlich, sehr direkt, unerwartet. Und Gott? Warum greift er nicht ein? Da war sie wieder, oder ist sie die Frage, muss ich rauf? Kann ich doch gar nicht. Oder kommt er? Kommt er runter? Ich denke, er sieht mich. Mitten im Alltag, an der Grenze angekommen, Not lehrt beten. Wirklich? Als die Jünger an ihrer Grenze angekommen sind, stürzen sie zu Jesus und, wissen wir es noch? Der schläft. Zumindest sieht es so aus. Sind wir ehrlich, auch wir haben doch manchmal den Eindruck, in mancher Not, in mancher Herausforderung, ich sage es jetzt sehr salopp, der da oben schläft wohl, oder? Und doch kommen die Jünger zu Jesus in ihrer Not. Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Und dann hört man manchmal diesen Spruch, Not lehrt beten. Er kann mich nicht ganz überzeugen. Denn Not hält manchen auch davon ab, sich Gott anzuvertrauen. Aber eines ist sicherlich richtig. Wenn ich den Blick von mir selbst wegrichte, von der Situation, die mich gefangen nimmt, dann ist das der Anfang der Rettung, der Anfang der Lösung. Also, wenn ich den Blick von mir selbst wegrichten, wenn ich es kann, allein oder mit Hilfe anderer, von der Situation, die mich gefangen nimmt, dann ist der Anfang der Rettung. Wir schaffen das oft nicht oder meistens nicht allein. Und hier sehe ich eine ganz wichtige Aufgabe auch der Gemeinde. Konkret sah das bei mir so aus. Ich bekam ganz überraschenderweise einen Anruf von Nelly Boschbach. So ein paar ganz wenige Nicken. Es war unsere Gemeindehelferin in den 70er Jahren, als ich hier Pastor war. Nelly Weishaupt, verheiratete Boschbach. Wir telefonieren normalerweise einmal im Jahr an ihrem Geburtstag. aber sie ruft mich an und weiß von nichts von meiner Lage. Und sie reagiert darauf mit einem Bibelzitat, den Text, den wir vorhin gehört haben, nämlich: Doch nicht darüber freuen wir uns. Wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Nicht nur darüber. Wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und wer bewährt ist, der hat eine gefestigte Hoffnung. Also zuerst, ganz ehrlich, habe ich mich gefragt, als sie dieses Zitat an einem Telefon brachte, muss das sein? Ich kam mir wie gegen den Strich gebürstet vor. Nur beim genauen Hinhören auf diesen Text, der ist doch mit einer reichlichen Erfahrung von Paulus unterlegt. Ich hätte gerne eine persönliche, klassische Gebetserhörung gehabt, eine Spontanheilung. Einmal beten und dann stehe ich jetzt annähernd so wie jetzt hier gesund. Aber, der Unfall ist ja jetzt 8 Monate her, es ging oder es geht um einen Prozess. Und in diesem Prozess, aus der Krise herauszukommen, habe ich dreierlei gelernt. Als erstes, mein Gottesbild, meine Sicht auf Gott hat sich geändert. Denn Gott schläft nicht. Schlafen ist eine menschliche Eigenschaft. Ich gucke mal, zurzeit schläft keiner, okay. Und so lassen sich die Jünger und wir gerne täuschen, weil das unsere uns bekannte Eigenschaft ist. Aber der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, so sagt uns sein Wort. Und die Jünger erleben es tatsächlich so. Ich lese mal den gleichen Text, ein paar Worte in der Version vom Markus-Evangelium. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu den Jüngern: Jesus, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Meine Erfahrung, unsere Erfahrung scheint im Widerspruch dazu zu stehen. Wir erleben nicht immer ein spontanes Angreifen Gottes. Und ich kann diesen Widerspruch zwischen seinem Wort und seiner Zusage, wie wir es gehört haben, und unseren Erfahrungen auch nicht so einfach aufbrechen oder logisch verrechnen, sondern ich bete und rufe wie die Jünger um Hilfe. Und entdecke, ich denke von Gott viel zu klein. Das ist mein Problem. Denn er ist größer. Er ist der Herr über Wind und Wellen. Wenn Jesus also nach dem Vertrauen, und das heißt ja dieses Wort Glauben, der Jünger fragt, dann heißt das: Traut ihr mir und meinem Wort, das Himmel und Erde geschaffen hat, nicht zu, den Sturm mit seinen Wellen zu beruhigen? Die Jünger erleben, sein Wort hat Kraft. Er ist der Herr. Und so wie sie bin auch ich gefragt, ob ich bereit bin, ihm weiter zu vertrauen. Auch wenn es mir schwer fällt. Er ist souverän. Und muss ich nicht vor mir verantworten. Er steht zu seinem Wort. Meine Erfahrungen setzen sein Wort nicht außer Kraft. Sein Wort, das Trostwort ist. Sein Wort, das den Weg weisen will. Sein Wort, das uns zusammengebracht hat, hier. Sein Wort, das uns zusammenbringt, wenn einer dem anderen hilft und ihm dient. Ich bin gefragt, mich auf sein Wort einzulassen. Und dann verändert sich meine Sichtweise auf Gott, mein Gottesbild. Ein zweites, Die Krise verändert auch mich. Das hieß für mich konkret, den Anruf von Nelly als Anrede Gottes zu verstehen, mit diesem Hinweis auf diesen Bibelvers. Und er ist sehr passgenau, ganz ehrlich. Über die Notlage, also die Krise, sich zu freuen, das fällt mir doch reichlich schwer bei Schmerzen, bei dem, dass man an den Grenzen ankommt. Aber der zweite Schritt, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Da bin ich dran, an dieser Textstelle. Bei Luther heißt es dort, vielleicht kennen wir das noch mehr, Bedrängnis, also Not und Trübsal, bringen Geduld. Und Geduld heißt, sich zu bewähren. Oha, ich bin sehr dankbar, dass ich einigermaßen wieder laufen kann. Man hat es ja gesehen, sogar zu schnell. Doch, das ist nicht schmerzfrei. Noch mit Stock, noch mit Treppenlift zu Hause und mit viel, viel Geduld. Kennt jemand das Gebet? Herr, schenke mir Geduld, aber bitte gleich. Also keine körperliche Spontanheilung, aber mit Gottes Hilfe schrittweise eine Heilung. Ich gehe seit 14 Tagen wieder ins Fitnesscenter und mache an den Geräten weiter. Mit Gottes Hilfe schrittweise eine Heilung, insbesondere der emotionalen Verletzungen, der Fragen, des Zweifels. Ich wage zu sagen, dass Gott durch eine Krise letztlich mich verändert und ein drittes und letztes auch meinen Glauben. Auf Jesu Frage, wo ist euer Vertrauen, sagen die Jünger, voll Furcht und Staunen, wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Also ihr Vertrauen, und vielleicht stand ihnen ihre Professionalität als Fischer sogar ein Stück im Wege. Ihr Vertrauen ist anfangs noch sehr klein. Aber durch diese Krise bekommen sie einen größeren, einen völlig neuen Horizont. Der Mann, Gott, kann Himmel und Erde bewegen, Wind und Wasser gehorchen ihm. Die Frage, unsere Eingangsfrage, muss ich rauf oder kommt er runter, war mit dem Ende des Sturms beantwortet. Gott greift ein. Er hat sich als der Herr erwiesen. Er kommt, um zu helfen und zu retten. Eine notvolle Krise kann uns Geduld beibringen. Und wenn dann Gott auf seine Weise eingreift, dann wird unser Vertrauen in ihn gefestigt. Dann haben wir, wie es im Römerbrief heißt, eine begründete Hoffnung. Durch die Krise wird mein Gottesbild verändert, ich selbst und mein Glaube. Die Jünger auf dem See tun sich schwer, das zu begreifen. Ich kann sie gut verstehen. Schwer zu begreifen, was geschehen ist. Wörtlich sagen sie, heißt es, sie sagten voll Furcht und Staunen. Wer ist nur dieser Mann? Ich denke, uns geht's genauso. Mit den schmerzhaften Erfahren, die Furcht vielleicht, und das Staunen über die Gegenwart, die Liebe Gottes, die Treue zu seinem Wort. Wir können es nur begreifen, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Zu dem Gott, der in seiner Liebe zu uns runtergekommen ist, um uns aus unseren Lebensstürmen und Lebenskrisen zu retten. Wollen wir darüber im Gespräch sein? Ich denke, unsere Antwort wird dann wie bei den Jüngern nur eines sein: Staunen und ihn anbeten. Amen.